Die deutsche Batterieindustrie, die ist komplett verunsichert. Auch wenn die erste Gigafactory in Grünheide, die von Tesla, eigentlich relativ geräuschlos anläuft, da stehen andere Standorte der Zellfertigung erneut in der Diskussion. SVOLT und ACC haben ihre Pläne für Kaiserslautern und für Brandenburg kurzerhand komplett gecancelt. Und auch bei Northvolt, da herrscht kräftig Verwirrung. Der CEO Peter Carlsson, der hat neulich gesagt, wir waren mit unseren Expansionsplänen wohl etwas zu aggressiv. Wir fragen heute einen ganz besonderen Gast, ob diese Verwirrung auch Auswirkungen auf die Gigafactory in Schleswig-Holstein haben könnte.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und ein fröhliches Moin aus Schleswig-Holstein.
Ja, Herr Ministerpräsident, Schleswig-Holstein gilt ja schon lange als deutsche Keimzelle für erneuerbare Energien. Sie brauchen im Schnitt da oben nur ja so 1,5 Tage für den Aufbau einer neuen Windkraftanlage. In 2023, da haben Sie 249 Stück davon onshore und offshore aufgestellt. Bei Ihnen entstehen neue Batteriekraftwerke, eine neue Wasserstoffinfrastruktur und jetzt werden Sie eben auch eine neue Gigafactory in Dithmarschen bekommen. Die Firma Northvolt baut da gerade eine Gigafactory auf, da werden wir später drüber sprechen. Jetzt haben Sie dazu noch einen Bundesligisten mit Holstein Kiel. Irgendwas machen Sie ja richtig. Die Frage, ist das nur so eine Glückssträhne oder was genau machen Sie energiepolitisch da oben richtig?
Ich hoffe, dass es nicht nur eine Glückssträhne ist, sondern dass das auch noch ein bisschen länger auf jeden Fall hält. Man kann das natürlich nicht alles in den Pott werfen, was Sie jetzt eben aufgezählt haben. Also Holstein Kiel hat das schon ohne unser Zutun gemacht. Aber klar passt es irgendwie so ein bisschen auch ins Bild, dass wir jetzt, ich sag mal, da auch erfolgreich sind, zum ersten Mal einen Bundesligisten stellen. Aber ich glaube, man muss einfach sagen, wir haben in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, vieles richtig im Bereich der erneuerbaren Energien gemacht. Das war auch bei uns im Land durchaus auch mal eine strittigere Zeit, wo es durchaus auch umstritten gewesen ist, Windkraftanlagen auszubauen. Und wir haben es, glaube ich, mit klugen Abstandsregelungen hinbekommen, dass wir eine breite Akzeptanz hatten und jetzt bis heute auch haben. Und wenn man dann, ich sag mal, erneuerbare Energien ausgebaut hat, Strom im Überfluss hat und Menschen eben auch merken, dass durch Ansiedlungserfolge das am Ende auch für die wirtschaftliche Stärke eines Landes ein richtiger Weg ist, dann hat man halt eben wirklich eine hohe Akzeptanz. Wir haben ja auch die glücklichsten Menschen in Schleswig-Holstein und von daher, glaube ich, passt es einfach im Moment auch alles richtig gut zusammen und hoffentlich geht der Weg auch so weiter.
Ja, gehen Sie doch da mal ein bisschen konkreter drauf ein, auf diese energiepolitischen Erfolge, so der letzten 10 Jahre vielleicht in Ihrem Land, aber vielleicht auch in Differenz so zum Bund.
Naja, wir haben 2017, seitdem bin ich ja als Ministerpräsident im Amt, haben wir schon auch in Schleswig-Holstein eine Situation gehabt, als in der Menschen schon auch das Gefühl gehabt haben, es ist auch ein bisschen zu viel jetzt mit dem Ausbau. Also da gab es schon eine ziemliche Spaltung auch im Land von Befürwortern und Gegnern. Gerade im ländlichen Raum war es natürlich sehr umstritten. In Kiel fanden das alle super mit der Windkraft, aber da gab es ja auch keine Windkraftanlagen. Aber überall da, wo Abstandsregelungen eine Rolle gespielt haben, war das schon umstritten. Und wir haben damals, finde ich, mit einem guten Kompromiss, dass wir Abstand zur Wohnbebauung im Prinzip auf 1000 Meter festgelegt haben, schon zu einer Befriedung geführt, sodass seitdem wir eigentlich kaum Streit darüber gehabt haben, dass wir Ausbauziele auch sehr ehrgeizig definieren. Wir sind ja eins der Länder, die sehr, sehr schnell auch das 2%-Ziel in den Blick genommen hat. Wir haben bis 2025 immer das Ausbauziel gehabt, Onshore-Windkraft 10 Gigawatt Leistung auch zu schaffen. Aller Voraussicht nach werden wir es jetzt sogar früher erreichen. Wir haben jetzt schon wieder die nächste Planung, die 3%, die der Bund uns vorgegeben hat, auch wieder auf den Weg gebracht, ausgewiesen, auch den Kommunen noch mehr Möglichkeiten gegeben, um eben diesen Erfolgsweg auch weiter fortzusetzen. Und wenn ich das so im Bundesvergleich sehe, haben wir da schon eine ziemliche Vorreiterrolle behalten. Wir waren ja ohnehin die Pioniere an der Westküste. Also es war immer eine hohe Bereitschaft auch im Land, diesen Weg mitzutragen. Aber allein im letzten Jahr ist jede dritte Windkraftanlage in Schleswig-Holstein ans Netz gegangen. Und das für so ein kleines Land zeigt auch, welche Bedeutung wir in dem Bereich haben. Und von daher waren das in den letzten Jahren ziemliche Meilenschritte, die wir gegangen sind. Aber der Ehrgeiz bleibt, dass wir auch in den nächsten Jahren absolute Vorreiterregionen dann auch bleiben wollen.
Und was würden Sie sagen, was sind so die größten Fehler, die in den letzten Jahren vielleicht seit Ihrer Amtszeit so gemacht wurden, auch auf Landesebene? Also einige sagen ja jetzt schon, na irgendwie, jetzt kommt Schleswig-Holstein auch an die Grenzen, jetzt stehen da schon zu viele Windkraftanlagen, irgendwann ist auch mal ein Limit erreicht. Und mit Blick auf die Ausbau der Netze zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, naja, jetzt kommen wir langsam in schwierige Fahrwasser.
Vielleicht hätten wir noch einen Tick früher auch diesen Strategiewechsel machen sollen, dass wir nicht mehr so sehr darauf warten, dass die Netzinfrastruktur auch Richtung Süden ausgebaut ist. Das hat in der Tat auch wirklich ein bisschen für Akzeptanzprobleme auch bei uns gesorgt, weil wir dadurch ja auch erhebliches Geld auch von Stromkunden auch bezahlt bekommen haben, obwohl der Strom gar nicht verbraucht worden ist. Das ist ja einfach das Problem. Wir haben ja zum Teil auch im Jahr alleine in Schleswig-Holstein 300 bis 400 Millionen Euro für abgeschaltete Windkraftanlagen ausgeben müssen. Und seitdem wir aber nicht mehr gesagt haben, wir warten jetzt auf den Netzausbau, also dass wir den Strom Richtung Süden transportieren können, sondern wir machen diese Not zu unserer eigenen Tugend und sorgen eben dafür, dass wir den Strom in Schleswig-Holstein verbrauchen. Sprichwort Ansiedlung von Unternehmen. Wie kann man Strom auch für andere Sektoren nutzen? Also nicht nur für Stromproduktion, sondern eben auch für Verkehr, für Mobilität, für Wasserstoffprojekte in Schleswig-Holstein. Seitdem wir das machen und diese zusätzlichen Kosten eben auch immer weiter reduziert werden, haben wir schon auch eine höhere Akzeptanz. So, aber in der Tat, das war zwischenzeitlich schon auch nochmal eine bisschen kritische Debatte, die da stattgefunden hat, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Und da haben wir jetzt aber, finde ich, die Kurve auch ganz gut hinbekommen und hoffen natürlich auch darauf, dass die Regulatorik in unserem Land auch ein bisschen fairer wird, was auch Strompreise angeht. Denn natürlich sorgt es auch nicht für Akzeptanz, dass man in den Gebieten, wo besonders viel Strom auch aus erneuerbaren Energien eingespeist wird, die höchsten Stromkosten hat. Also das ist sicherlich auch ein Fehler, wenn man das so bezeichnen möchte, dass es bis heute noch so ist. Aber das können wir leider nicht alleine in Schleswig-Holstein entscheiden. Da brauchen wir den Bund, brauchen wir auch die südlichen Länder. Und da gibt es durchaus Interessenkonflikte, die noch nicht ganz im Sinne der Energiewende auch aufgelöst sind.
Ja, dann sprechen wir jetzt mal über Ihre Partei. Die hat neulich im Grundsatzprogramm festgehalten, Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten. So, Sie sind jetzt sozusagen ein Vorreiter, kann man sagen, was die erneuerbaren Energien angeht und zeigen da, wie es funktionieren kann. Was halten Sie denn davon? Kernkraft, brauchen wir das wieder?
Na, ich würde ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt auch in bestimmten Bereichen durchaus auch Forschung unterstützt, Stichwort Kernfusion, dass man bei den Themen natürlich schon auch am Stand der Wissenschaft auch sein sollte bei uns in Deutschland. Das würde ich unterstützen. Und es ist ja auch ein Fakt, dass wir im Moment auch nicht völlig unabhängig von Kernenergie sind. Auch wenn wir sie nicht im eigenen Land produzieren, haben wir ja schon auch in bestimmten Bereichen durchaus noch Importbedarf. Und man muss ja schon auch sagen, dass durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sich ja vieles im Energiebereich auch bei uns in Deutschland verändert hat. Sicherlich die südlichen Länder sich ein bisschen sehr darauf ausgeruht haben, dass Gas schon irgendwie kommt und sich zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, wie wird jetzt das auch aufgefangen durch erneuerbare Energien, sodass wir schon auch in einer Zeit des Umbruchs, glaube ich, schon unterschiedliche Technologien auch nutzen müssen. Das bleibt aber aus meiner Sicht keine dauerhafte Zielsetzung, sondern dauerhaft setze ich schon sehr darauf, dass wir, wenn wir Übergangstechnologien genutzt haben, am Ende auch insgesamt mit erneuerbaren Energien auch auskommen können. Wir zeigen das ja auch in Schleswig-Holstein, dass das möglich ist. Da müssen wir im Bereich Speicherung natürlich noch besser und professioneller werden. Da sind wir noch nicht überall an allen Orten so weit, um das hinzubekommen. Aber wenn ich eben sehe, dass wir in Schleswig-Holstein alleine 200% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien produzieren, also doppelt so viel Strom produzieren aus Erneuerbaren, wie wir überhaupt verbrauchen, dann zeigt es ja schon, dass man diesen Weg auch beschreiten kann. Und von daher bin ich auf gar keinen Fall dafür, dass wir jetzt wieder in Kernenergie einsteigen in Deutschland. Wir haben unsere Meiler in Schleswig-Holstein schon abgeschaltet, sind jetzt im Moment im Rückbau befindlich und ich sehe zumindest kein vernünftiges Argument, warum wir daran etwas ändern sollten.
Jetzt sehen das aber einige Landesväter Ihrer Partei anders. Wie treten Sie denn dem gegenüber? Jetzt schielen wir so ein bisschen auf den Herrn Söder aus Bayern. Gibt es da so Hintergrundgespräche, wo man mal sagt, Mensch Markus, macht doch alles keinen Sinn. Jetzt in der Realität ist das einfach zu teuer. Das macht doch alles keinen Sinn. Oder ist es eben tatsächlich so, dass man den Süddeutschen gegenübertritt und sagt, naja, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass die wieder ans Netz gehen?
Naja, also es ist ja dann durchaus auch von der Tagesform abhängig, wie da gerade die Einschätzung zu bestimmten Themen auch ist. Von daher lasse ich mich davon jetzt auch nicht so sehr beeindrucken, wenn da ab und zu mal der ein oder andere markige Spruch dazu kommt. Aber ich glaube, wir sind beim Thema Energiepolitik auch im Moment so gut im Norden aufgestellt, dass wir eher merken, dass es doch eine gewisse Nervosität auch bei südlichen Ländern gibt. Denn na klar haben wir jetzt im Moment einfach einen Technologievorsprung, dadurch, dass wir eben auch eine hohe Akzeptanz haben, dadurch, dass wir eben Erneuerbare auch besser ausgebaut haben, als das im Süden der Fall ist. Und wenn man dann logischerweise auch einen deutlich höheren Strombedarf hat, und den haben die südlichen Länder derzeit ja noch, glaube ich, ist auch irgendwie erklärbar, dass die Nervosität groß ist. Und wenn ich mit den südlichen Kollegen, Markus Söder, aber auch mit Winfried Kretschmann über Strom spreche, dann sind es in der Regel eher die Themen Netzentgelte, weil da ja wirklich eine richtige Ungerechtigkeit auch im Moment noch begründet ist. Dadurch, dass ja die Netzentgelte sich danach berechnen, wo wird gerade der Netzausbau getätigt. Also wenn neue Windparks ans Netz gehen, müssen dort Netze ausgebaut werden. Und das wird derzeit ja auf die Stromkunden unmittelbar in der Region umgelegt. Und das benachteiligt Schleswig-Holstein massiv. Aber dem Kollegen Söder erkläre ich dann auch immer, dass es auch in Bayern Netzausbaugebiete gibt und dass es auch in Bayern Regionen gibt, wo die Strompreise deutlich höher sind als in anderen Regionen. Und so versuche ich eben nach und nach auch in persönlichen Gesprächen davon zu überzeugen, dass ein bisschen mehr Marktwirtschaft bei uns im Energiebereich durchaus auch helfen würde, um Akzeptanz auch deutlich zu verbessern und ehrlich gesagt auch ein bisschen schneller bei dem Umbau unseres Energiesystems zu werden.
Dann springen wir mal zu einem anderen Thema, was in den letzten Wochen im EU-Wahlkampf sehr, sehr medienpräsent war, und zwar das sogenannte Verbrennerverbot bzw. das Kippen des Verbrennerverbots. Gehen Sie da mit? Würden Sie das auch kippen?
Naja, ich finde schon, dass eine gewisse Technologieoffenheit auch aus meiner Sicht richtig ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Allheilmittel batteriebetriebene Fahrzeuge sein muss, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten, hier auch fortschrittlich zu sein. Wir haben bei uns auch Firmen, die sich beispielsweise im Bereich Wasserstoffmobilität dort auch umtreiben und es ja schon auch einen größeren Mix gibt. Ich glaube, man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, dass nicht die falschen Signale ausgesendet werden durch solche Entscheidungen. Wir haben das ja jetzt auch durchaus gesehen, dass auch Automobilfirmen in Deutschland durchaus ihre Investitionsentscheidungen verändert haben und auch ein bisschen stärker sich aus dem Bereich Batterieproduktion auch zurückgezogen haben, zumindest jetzt kurzfristig. Das sind schon auch Signale, die, glaube ich, für die Wettbewerbsfähigkeit auch der deutschen Automobilindustrie ein bisschen schwierig sein können. Von daher bin ich jetzt nicht der größte Fan und Unterstützer davon, dass man bei diesem Thema, sagen wir, die Position verändert. Wir haben jetzt auch bei der Kampagne im Europawahlkampf bei uns in Schleswig-Holstein nicht an vorderster Front mitgekämpft, so will ich es mal formulieren. Aber das ist, glaube ich, eine Debatte, die man generell über Technologieoffenheit schon auch führen darf. Das nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr sportlich.
Ja, jetzt sind Sie aber trotzdem Landesvater eines Bundeslandes, was so die Batterieküste ausbauen will, die Energieküste. Deswegen hatten wir uns so ein bisschen gefragt, warum Sie nicht mehr dafür buhlen, dieses Verbrennerverbot so beizubehalten. Sprechen wir mal über Ihren Dienstwagen. Da hat ja die Deutsche Umwelthilfe zweimal Ihnen die rote Karte dafür ausgesprochen, dass Sie noch keinen sauberen Dienstwagen fahren. Haben Sie mittlerweile ein Elektroauto oder ist das immer noch dieser A8?
Nee, tatsächlich bin ich im Moment da auch noch vertraglich gebunden. Also das Auto ist auch weiterhin bei mir noch ein Verbrenner. Wir sind insgesamt bei der Fahrzeugflotte im Land auch besser geworden, erfüllen auch viele, viele Standards. Ich glaube, wenn man den Standard nimmt, wann ist ein Auto wirklich schadstoffarm, sind wir bei der Flotte im Moment, glaube ich, bei 37% der Fahrzeuge. Das wird ein bisschen herausfordernd, wenn die Ansprüche an Dienstfahrzeuge sich, glaube ich, zum 1. Januar 2026 verändern werden. Bis dahin müssen wir weitere Fahrzeuge in der Flotte auch umgerüstet haben. Ich hoffe auch, dass mein Dienstwagen irgendwann mal dazugehört. Ich glaube, muss bei mir immer ein bisschen erklären, das hat ja beim Ministerpräsidenten durchaus auch Sicherheitsaspekte. Ich bin ja mit zwei Autos unterwegs, weil ich auch immer vom Personenschutz dort auch mit bewacht werde. Und ich bin schon auch derjenige, glaube ich, aus der Landesregierung, der auch aus Repräsentationsgründen die meisten Termine auch im Land wahrnehmen muss. Das heißt, ich habe schon teilweise am Tag oder Tage, wo ich wirklich deutlich über 1000 Kilometer zurücklege, auch mit relativ wenig Zeiten zwischen den Terminen, sodass das wirklich, sag mal, logistisch auch sehr, sehr gut vorbereitet sein muss, bis das bei mir soweit ist. Also von daher sehen Sie aber schon, dass es bei uns natürlich auch in den Überlegungen eine große Rolle spielt, dass ich natürlich auch mit einer gewissen Vorbildfunktion versuche, so bald es auch technisch und organisatorisch möglich ist, einen solchen Umstieg hinzubekommen. Aber solange muss ich mit einer roten Karte noch leben, die ist ja auch nicht spielentscheidend. Also deswegen muss ich ja noch nicht vom Platz gehen, weil ich diese rote Karte bekommen habe. Aber klar, wir gucken da auch drauf, dass wir da auch besser werden.
Gut, dann kommen wir mal zu der Gigafactory von Northvolt. Das interessiert uns natürlich als Batterie-Podcast ganz besonders. Sie hatten da vor kurzem in Heide den Spatenstich mit ganz großer Prominenz. Sie haben zum Beispiel auch in Itzehoe Custom Cells, es gibt noch ein Fraunhofer-Institut. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, Patrick hat es schon gesagt, Sie wollen Batterieland in Deutschland werden. Warum will denn jetzt Northvolt überhaupt nach Schleswig-Holstein? Was waren da so die Hauptausschlagsgründe? Was denken Sie?
Naja, die Frage könnte ja eigentlich nur Northvolt selbst beantworten, aber ich denke mal schon, ich habe das ja auch in den Gesprächen auch gespürt, ich meine, das entscheidende Thema für Northvolt ist natürlich grüner Strom. Das, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist schon das entscheidende Argument gewesen, was für Schleswig-Holstein einfach spricht. Strom im Überfluss, Windparks in der Nähe, gerade in Dithmarschen, überhaupt an der Westküste ist ja der Bereich, wo am meisten Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird. Und das war für die natürlich schon auch das Hauptargument, warum Schleswig-Holstein die ganze Zeit im Fokus war. Aber ansonsten in der Tat spielen natürlich auch weitere Faktoren in unserem Land eine Rolle, eine hohe Bereitschaft, auch Veränderungen mitzugehen, Transformation als etwas Positives zu begreifen. Alle Umfragen in Schleswig-Holstein zeigen, dass wir mittlerweile zu Bayern aufgeschlossen haben, was die Transformationsbereitschaft in der Bevölkerung angeht. Und wenn Sie unser Land noch in unterschiedliche Regionen aufteilen, dann ist die Bereitschaft an der Westküste am ausgeprägtesten. Und das liegt natürlich schon auch daran, wenn man einfach in den letzten 30, 40 Jahren immer Pionier bei der Windkraft gewesen ist und dort die Menschen eben auch spüren, dass das nichts Schlimmes ist, wenn es diese Veränderungen gibt, sondern dass das eher zu einer Strukturstärke auch beiträgt, dann spielt sowas eben auch bei einem Unternehmen wie Northvolt eine Rolle. Geht man da in eine Region, wo Menschen das wirklich auch positiv aufnehmen? Und das ist bis heute zu spüren, dass das Projekt in Heide an der gesamten Westküste breit mitgetragen wird. Und natürlich spielt auch insgesamt eine Rolle, dass wir beim Thema Batterie einfach die gesamte Palette auch bei uns in Schleswig-Holstein schon vorrätig haben. Sie haben es angesprochen, das ISIT in Itzehoe mit starkem Forschungsbezug, spannende Unternehmen drumherum, ja auch nicht nur in Itzehoe, sondern mittlerweile auch in der Nähe von Kiel haben wir ein weiteres Unternehmen, Universal, die auch im Bereich Bereich der Batterieproduktion dort auch engagiert sind. Also die spüren schon, dass dieses Thema in Schleswig-Holstein einfach, ich sag mal, ein Stück Gamechanger auch sein kann in den nächsten Jahren, sodass wir da eine echte Vorzeigeregion werden. Und ich glaube, dass diese gesamten Argumente mit einer Bereitschaft, auch in der öffentlichen Verwaltung auch schnelle Wege zu gehen, dazu geführt hat, dass Northvolt am Ende die Investitionsentscheidung pro Schleswig-Holstein getroffen hat.
Ja, jetzt ist es aber nicht nur so, dass Northvolt sozusagen nach Schleswig-Holstein will, sondern Schleswig-Holstein möchte natürlich auch, dass Northvolt herkommt. Die sind kräftig da mit Subventionen auf dieses Unternehmen zugegangen. Was kostet diese Gigafactory das Land und wofür werden diese Gelder eigentlich verwendet?
Naja, wir bewegen uns da ja im EU-Rahmen. Ne? Das muss man vielleicht auch ein bisschen von der Historie her sagen. Wir haben immer geplant gehabt, dass wir auch im Rahmen von europäischer Förderung dieses Projekt unterstützen. Das ist in der Tat am Ende alles auch noch einen Tick größer geworden, weil wir uns ja dann in der Phase bewegt haben, wo es auch diesen unmittelbaren Konkurrenzkampf ja mit den Vereinigten Staaten auch gegeben hat. Die Amerikaner ja unter Biden jetzt auch das Thema Erneuerbare, das Thema Batterieproduktion auch für sich entdeckt haben und ja, ich sag mal, dramatische Subventionen im Vergleich zu dem, was wir in Europa machen, damit auch gelockt haben. Das ist ja für Northvolt auch ein spannendes Thema gewesen, ist es ja auch bis heute. Und in diesem unmittelbaren Konkurrenzkampf hat ja dann die Europäische Union auch selbst eigene Förderprogramme, TCTF, auf den Weg gebracht. Das heißt, einen Rahmen gesetzt, wo solche Projekte eben auch als echte Ankerprojekte dort auch unterstützt werden können. Und in dem Rahmen engagieren wir uns auch als Land Schleswig-Holstein. Das heißt, es gibt ja da bestimmte Bedingungen. Wenn der Bund eine bestimmte Fördersumme zur Verfügung stellt, dann müssen wir einen Kofinanzierungsanteil auch leisten. Das sind für uns als Land Schleswig-Holstein 136 Millionen Euro echter Zuschuss hierfür. Und wir sind auch im Rahmen von Bürgschaften, die der Bund auch zur Verfügung stellt, auch mit einem gewissen Risikoanteil auch als Land Schleswig-Holstein beteiligt. Das muss man sagen, ist schon eine große Förderung, die wir geben, gerade für so ein kleines Land wie Schleswig-Holstein. Aber bei einer Gesamtinvestition von 4,5 Milliarden Euro, alleine das 3.000 spannende Arbeitsplätze, drumherum wahrscheinlich eher 10.000 Arbeitsplätze, die dort entstehen werden. Das ist schon einfach immer die Frage, will man bei so einem Thema dabei bleiben? So eine echte Zukunftstechnologie, die ja in den nächsten Jahrzehnten auch aller Voraussicht nach noch eine riesen Bedeutung haben wird. Und wir haben uns eben entschieden, dass das nicht an allen anderen Orten in der Welt stattfindet, sondern dass wir gerne möchten, dass Schleswig-Holstein hier mal zu den absoluten Pionieren in den Bereichen gehört. Und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass diese Summe auch eine ist, die wir wirklich aus guten Gründen und gut argumentiert auch in ein solches Projekt investieren können.
Jetzt bremsen die aktuellen Diskussionen um die Elektromobilität so ein bisschen diese Euphorie, die es mal gab, was E-Autos anging. VW zum Beispiel hat jetzt jüngst auch angekündigt, 60 Milliarden wiederum in neue Verbrenner zu investieren und sozusagen von dem eigenen Weg hin zu E-Autos, reinen E-Autos irgendwie abzuweichen. BMW hat jüngst den Milliardendeal mit Northvolt gecancelt und bei Northvolt bekommt man auch täglich Nachrichten, dass sie ein Problem mit Ausschuss haben bei der Produktion so grundsätzlich. Machen Sie sich da gerade in dieser Stimmung jetzt ein bisschen Sorgen um Ihr landeseigenes Investment?
Nein, ich mache mir darum wirklich keine Sorgen. Ich glaube, das muss man sehr realistisch sehen. Die Diskussion, ich sag mal, bei VW hat schon auch dazu geführt, dass VW auch im Bereich Verbrenner aktiv ist. Aber wenn man sich anguckt, wie die Investitionen verteilt sind, ist es immer noch so, dass VW zwei Drittel der Zukunftsinvestitionen auch im Bereich Batterietechnik auch investiert, also der kleinere Anteil im Bereich Verbrenner noch eine Rolle spielt. Und VW ist ja auch einer der Anteilseigner an Northvolt, also von daher auf jeden Fall auch weiterhin Partner. Und der Auftrag, den BMW zurückgezogen hat, ist ja im Verhältnis zu dem, was insgesamt auch an Bestellungen bei Northvolt vorliegt, eher ein sehr kleiner Bereich. Und es ist ja auch nicht so, dass BMW die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, sondern es ist in einem Teilbereich entschieden worden, hier eher noch mit anderen Anbietern zusammenzuarbeiten und eher in Zukunft auch mit Northvolt zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, man muss es ganz realistisch sehen. Northvolt hat mal die strategische Entscheidung getroffen, dass sie finden, dass Batterieproduktion etwas ist, was in Europa stattfinden muss, was nicht nur vom asiatischen Markt dominiert werden muss. Wir haben das in anderen Technologiebereichen gehabt, dass wir da nicht wieder zurückgekommen sind. Und in der Batterietechnologie halte ich das auch selbst für absolut entscheidend, dass wir das in Europa machen. Und das ist ja jetzt nicht ein Unternehmen, was schon seit Jahrzehnten am Markt ist, sondern seit 2016 hierbei engagiert ist, also auch im Aufbau sich manches im Moment noch befindet. Und von daher, glaube ich, ist das eine ganz natürliche Entwicklung, die im Moment stattfindet. Und wenn ich mir aber die Zukunftsperspektiven angucke, auch das, was ansonsten so in den Bestellbüchern auch bei Northvolt kommuniziert wird, dann spricht alles dafür, dass Heide ohnehin als Standort absolut gebraucht wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen bleibt mein Optimismus weiterhin auch gut begründet.
Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, warum Sie glauben, dass die Zellen hier in Europa gefertigt werden sollten?
Naja, es ist ja mal die Frage, ob man, wenn man über Lieferketten spricht, über Abhängigkeiten spricht, das dann einfach immer so laufen lässt, dass bestimmte Produktionen dann auch nur in wenigen Ländern stattfinden. Im Moment ist die Batterieproduktion sehr dominiert vom chinesischen Markt, zum Teil auch vom koreanischen Markt. Und da haben wir halt jetzt eine ähnlich strategische Entscheidung getroffen, wie auch die Vereinigten Staaten, die ja auch gesagt haben, wir wollen, dass die Abhängigkeiten weniger sind und wir wollen eben auch mit eigener Produktion an den Start gehen. Und ich glaube, dass wir einfach aus den Fehlern der vergangenen Jahre jetzt gelernt haben, wo wir ja in vielen Bereichen uns abhängig gemacht haben von wenigen Ländern. Das dramatischste Beispiel ist sicherlich die Gasproduktion, als wir im Prinzip nur auf russisches Gas gesetzt haben und dann plötzlich gemerkt haben, was passiert eigentlich, wenn man das Gas nicht mehr importieren kann. Und aus den Gründen, finde ich, ist es strategisch wichtig, gerade auch bei der Batterieproduktion, die ja für ein Land mit einer Automobilindustrie, die uns ja ehrlich gesagt auch so stark gemacht hat, ja immer darauf angewiesen sein wird, dass diese Batterien auch gefertigt werden und dass wir das im eigenen Land auch machen können, auch Verträge ja mit unseren Automobilfirmen hierbei auch laufen. Das ist einfach eine strategische industriepolitische Entscheidung, die ich für absolut richtig und notwendig halte. Und wenn das jetzt mal in Schleswig-Holstein stattfindet und nicht immer nur in südlichen Ländern, finde ich das natürlich umso schöner.
Also wirtschaftspolitisch macht das natürlich schon Sinn. Die Taz hat das mal ausgerechnet. Das sind jetzt 300.000 Euro pro Arbeitsplatz, die da investiert werden. Für uns ist es immer ein bisschen schwierig, hier sozusagen zwei Welten zusammenzudenken. Einerseits der freie Markt, wo sich die Batteriezellen dann von Northvolt eines Tages auf dem Weltmarkt beweisen müssen. Andererseits wird jetzt hier sozusagen öffentlich finanziert und er hat so ein bisschen diesen planwirtschaftlichen Geschmack, den wir ja eigentlich nicht wollen sozusagen. Jetzt zitiere ich mal an dieser Stelle jemanden, der bei Northvolt arbeitet, der will hier nicht genannt werden, der sagt, wir als Northvolt sind jetzt schon too big to fail. In dem Zusammenhang, dass das Bundesland Schleswig-Holstein, der Bund, also die Bundesrepublik Deutschland jetzt da investiert ist, spinnen wir das mal fort. Wenn es in 5 Jahren oder in 10 Jahren dieses Unternehmen tatsächlich am Weltmarkt nicht erfolgreich ist, dann ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die nochmal zu Ihnen ankommen und sagen, Herr Günther, machen Sie nochmal irgendwie 50 Millionen locker oder 100 Millionen, dann sind Sie ja eigentlich in der Lage, dass Sie auf jeden Fall nachschießen müssen, oder?
Naja, wir sind ja nicht alleine in der öffentlichen Unterstützung, das ist ja schon mal das Gute, sondern wir machen das ja gemeinsam auch EU abgestimmt mit dem Bund zusammen. Von daher sind wir, glaube ich, auch Partner, die in der Lage sind, auch dieses Risiko, was damit ja auch für uns verbunden ist, auch einzugehen. Aber ich bin da schon auch optimistisch, dass das Thema Batterieproduktion eins ist, was einfach dauerhaft eine entscheidende Rolle und ein entscheidender Schlüssel sein wird. Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr, sehr klug, bei der grünsten Autobatterie der ganzen Welt dabei zu sein. Man muss immer rechtfertigen, ob es richtig ist, eine solche Subvention zu zahlen. Wenn Sie mich von meiner persönlichen Einstellung her fragen, dann würde ich auch immer sagen, möglichst wenig Subventionen auch zu zahlen. glaube, für eine Einführungsphase, um einen Markt erstmal aufzubauen, ist es auch legitim, eine Unterstützung zu zahlen. Insbesondere dann, wenn man sich ja in einem Markt befindet, der nicht frei ist von Subventionen. Also wenn wir jetzt die einzigen wären, würde ich sagen, ist es eher eine schwierige Entscheidung. Aber wenn ich mir angucke, was die Vereinigten Staaten an Subventionen dafür zahlen, dann würde ich mal sagen, sind wir da im Wettbewerb immer noch deutlich hinterher mit dem, was wir hier bei uns in Europa machen. Nur ich glaube, ganz ohne eine solche Subvention hätten wir wahrscheinlich diese positive Entscheidung für Europa und dann eben für Schleswig-Holstein auch nicht hinbekommen. Und damit, finde ich, kann man schon gut begründen, warum man in einem Markt dabei sein möchte, der dauerhaft eine große Rolle spielt, der eine Ankerinvestition auch bedeutet, der viele andere Investitionen auch nach sich ziehen wird. Und so, finde ich, kann man schon eine gute Begründung dafür finden, warum Bund und Land auch in dem Bereich durchaus sich auch finanziell engagieren.
Jetzt gucken wir mal gemeinsam in die Verträge zwischen Northvolt und Bund und Land. Das ist nämlich ganz spannend. Das ist geknüpft an bestimmte Rahmenbedingungen, also beispielsweise vorgeschriebene Produktionskapazität zu einem bestimmten Zeitpunkt, Anzahl von Beschäftigten, aber auch Fabrikverkauf an Nicht-EU-Ausland, der nicht gestattet ist. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, wie funktionieren denn diese Verträge und vor allem, was passiert, wenn Northvolt diese Rahmenbedingungen nicht erfüllt?
Naja, das Gute ist ja, dass man ja Verträge schließt, um den anderen auch dazu verpflichten, das zu machen, was da drin steht. Und natürlich ist das so, dass diese Planungen, die dort festgeschrieben sind von Northvolt, auch kommuniziert worden sind. Also genau das ist ja auch die Zielsetzung von Northvolt, das zu tun. Nur ich glaube, jeder kann auch verstehen, wenn der Staat und in dem Fall Bund und Land hier auch Steuergeld zur Verfügung stellt, dann können wir das nicht machen, wenn diese Bedingungen nicht wirklich auch vertraglich fixiert werden. Und deswegen haben wir genau diese Bestimmung auch eingeschrieben, die für uns wichtig sind. Es macht ja wenig Sinn, dass ein Land wie Schleswig-Holstein 136 Millionen Euro zur Verfügung stellt und am Ende die Batterieproduktion gar nicht in Schleswig-Holstein stattfindet. Und deswegen ist da vieles drin festgeschrieben worden, wo der Firmensitz ist. Wir wissen ja auch, dass die auch einen entscheidenden Standort in Hamburg haben werden. Wir arbeiten da ja auch mit unseren Nachbarn gut zusammen. Aber alles ist natürlich durchdekliniert, auch darauf, diese Entscheidung auch zu rechtfertigen, auch das Risiko für uns zu minimieren. Denn im besten Fall wollen wir ja nur diese einmalige Förderung gezahlt haben, so dass möglichst die Dinge, die nachher auch im Bereich der Bürgschaft eine Rolle spielen, am Ende den Staatshaushalt gar nicht belasten müssen. Und deswegen ist es eben notwendig gewesen, diese Verträge auch so klar und präzise zu formulieren.
Jetzt ist es natürlich auch wichtig für Northvolt, dort Fachkräfte anzuwerben, auch aus dem Ausland. Jetzt kenne ich auch die Dithmarscher Region. Das ist plattes Land. Da ist natürlich wenig Infrastruktur im Moment, auch wenn sie im Aufbau ist. Wie kriegt man denn eigentlich diese Hochkaräter, diese Fachkräfte da aufs platte Land? Ist das eine Herausforderung?
Naja, zumindest bedeutet das ehrgeiziges Arbeiten daran. Das ist in der Tat, so wie Sie es beschreiben, keine Selbstverständlichkeit. Landschaftlich ist es auf jeden Fall schon mal schön. Und wir haben ja auch eine gute Infrastruktur. Sie haben das ja eben auch schon, wir haben es ja schon diskutiert, was Batterieproduktion, auch Forschung angeht. Wir haben direkt unmittelbar in Heide auch eine eigene Fachhochschule, wo wir auch weitere Studiengänge aufbauen, um auch Menschen zu qualifizieren. Wir haben eine Nähe zu Hamburg, die, muss man sagen, schon auch eine wichtige Rolle spielt, so eine Metropole in der Nähe zu haben, auch mit der kulturellen Infrastruktur, die dort eine Rolle spielt. Wir haben uns ja auch darauf verständigt, dass wir die Zeiten, auch wenn man mit der Bahn nach Hamburg fährt, reduziert werden, damit Heide eben auch eine deutlich schnellere Erreichbarkeit Richtung Hamburg hat. Ich glaube, dass wir durchaus auch mit der Westküste, mit dem ganzen Wassersport durchaus auch eine Region sind, wo man einfach Lust hat, auch zu leben und auch seinen Wohnsitz hierher zu verlagern. Und all das spielt natürlich jetzt auch in den Überlegungen, wo schafft man Wohnraum, wo schafft man auch Möglichkeiten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier dauerhaft untergebracht werden, wie kriegt man das auch hin. Aber wir merken das eben auch an anderen Beispielen bei uns in Schleswig-Holstein, dass die Frage auch des Arbeitsplatzes insofern auch immer für Menschen eine Rolle spielt, wenn sie den Wert auch darin erkennen, warum es wichtig ist, dort zu arbeiten, also mitzuhelfen bei der Energiewende, Automobilproduktion ohne CO2-Ausstoß. Das spielt schon wirklich für viele, gerade jüngere Menschen, eine entscheidende Rolle. Und deswegen glaube ich, dass neben den vorhandenen Fachkräften, die hierher ziehen müssen, auch eine Menge gerade junger Menschen auch Lust haben, bei Northvolt zu arbeiten und dann eben auch nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr optimistisch, dass wir das auch in den nächsten Jahren gut entwickeln werden.
Sie haben es gerade schon beschrieben, es gibt eigentlich, was diese Gigafactory angeht, eine relativ breite Akzeptanz so in der Bevölkerung, aber es gibt natürlich auch erwartungsgemäß wieder Kritik von Naturschützern. Klar, da werden Flächen versiegelt, hunderte Gebäude entstehen und so weiter. Sie haben die Infrastruktur gerade schon aufgezählt. Das heißt, wir haben hier einerseits eine ja grüne Industrie, wo aber in diesem Zeichen dann doch sehr viel Natur weichen muss. Kann das wirklich nachhaltig sein?
Naja, auf jeden Fall ist es ja schon mal nachhaltig, eine Produktion von Batteriezellen zu haben, die die grünste der ganzen Welt ist und die dafür sorgt, dass nachher am Ende auf der Straße auch Autos unterwegs sind, die kein CO2-Ausstoß mehr haben. Von daher ist das, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr gutes Argument. Aber natürlich muss auch alles sich diesem Standard auch messen lassen. Auch das, was dort an Produktion stattfindet, da machen wir uns nichts vor. Alleine an Stromverbrauch hat am Ende Northvolt den Verbrauch, den normalerweise eine Stadt mit 600.000 Einwohnern hat. Also von daher, da ist schon auch eine Menge, was da in der Tat auch für genutzt werden muss. Aber auch das kommt alles aus grüner Energie. Das ist dabei auch die gute Nachricht. Und alle Standards, auch was Schutz der Natur angeht, spielt bei diesem Projekt eine erhebliche Rolle. Dafür haben wir auch Landesbehörden, die das entsprechend überwachen. Wir hatten kürzlich auch eine Klage des BUND gegen das Projekt, weil sie sich Sorgen gemacht haben, ob der Wasserschutz dort auch gewährleistet wird. Und diese Klage ist jetzt zurückgezogen worden, weil der BUND sich das nochmal genau hat schildern lassen, worauf ist überall geachtet worden, sind die Standards dort auch entsprechend eingehalten worden. Und die Argumente waren offenkundig so überzeugend, dass der BUND dann gesagt hat, okay, dann gehen wir bei dem Projekt auch mit. Und das, muss ich sagen, erlebt man nicht so oft, dass Naturschutzverbände dann das Klageverfahren auch wieder zurückziehen. Und das zeigt ja schon auch, dass Northvolt und auch die Verantwortlichen vor Ort da echt extrem sorgsam mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch umgehen.
Herr Ministerpräsident Günther, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erklärung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was denken Sie denn, wird diese Northvolt Gigafactory in Heide eine Erfolgsgeschichte für Deutschland und für die Automobilindustrie? Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.